Freunde, ich habe gute Neuigkeiten für alle, die langsam wieder Bock auf Vereinsfußball haben. Und damit meine ich ausdrücklich nicht sowas wie die Club-WM. Ihr wisst ja, die dritte Liga geht bald wieder los, genauer gesagt am 1. August. Und das Auftaktspiel zwischen Essen und 1860, das könnt ihr euch sogar kostenlos anschauen. Und zwar bei Magenta Sport. Da laufen ja sowieso alle 380 Spiele der dritten Liga live und in bester HD-Qualität. Und es gibt auch an jedem Spieltag eine Konferenz. Und falls ihr noch kein Abo haben solltet, ist das Auftaktspiel da nach der langen Sommerpause vielleicht mal eine gute Chance, einfach mal for free reinzuschauen. Ansonsten hat Magenta Sport, by the way, auch noch einiges an Eishockey und Basketball zu bieten. Und das ab monatlich 9,95 im Jahresabo. Also ich würde sagen, das ist durchaus fair. Schaut doch gerne mal vorbei. Der Link ist in den Shownotes.
Sportsfreunde, in der heutigen Folge begrüße ich mit Jannes Klimburg, einen Sportjournalisten, der bei seinem Arbeitgeber, dem Kicker, über einen einzigartigen und außergewöhnlichen Fußballverein berichtet. Welcher Verein das ist, wie er überhaupt zum Sportjournalismus gekommen ist und welche Sportart es ihm neben dem Fußball noch angetan hat, all das und noch einiges mehr erfahrt ihr in der heutigen Folge. Zur Info, die Folge mit Jannes Klimburg habe ich im März 2025 aufgenommen.
Sportsfreunde. Der Podcast mit Mirko Birch.
Ja, Jannes, herzlich willkommen im Podcast Sportsfreunde. Freut mich sehr, dass du Zeit gefunden hast und hier dabei bist. Du bist Sportreporter, Sportjournalist beim Kicker, richtig?
Genau, das ist richtig. Jetzt seit 2,5 Jahren sind es mittlerweile, ja.
Wie bist du dazu gekommen?
Ich fange mal am besten von vorne an, um die Geschichte zu erzählen. Während meiner Schulzeit hatte ich eigentlich vor, Sport zu studieren. Ich habe in die Richtung gedacht, mal im Verein zu arbeiten.
Als Scout zum Beispiel, das fand ich immer sehr spannend, wenn man das irgendwie mal mitbekommen hat im Fernsehen oder bei Dokumentationen. Und in die Richtung, die bin ich auch erstmal eingeschlagen. Ich habe dann Sportmanagement angefangen zu studieren. In Jena, da war der Managementanteil aber leider zu viel. Mit Statistik und den ganzen Mathe-Sachen bin ich nicht so wirklich klargekommen. Das war mir dann doch ein bisschen zu hoch, um ehrlich zu sein.
Das kenne ich, das kenne ich.
Ja, das ist dann ein bisschen schwierig, das ist nicht so. Ja, mein Fachgebiet, sage ich mal, das waren dann andere Sachen. Da hatte ich nochmal gewechselt zu Sport und Gesundheit. Das war dann ein bisschen weniger Statistik, musste ich zwar auch dann eine Klausur schreiben. Statistik 1 und 2, das habe ich auch irgendwie hinbekommen. Mittlerweile weiß ich gar nicht mehr wie. Aber ja, da ging es dann so weiter. Und dann weiß ich noch diese einen Moment, ich sitze in der Bibliothek und wir mussten die ganzen Knochen auswendig lernen und was es für Verletzungen gibt und so weiter, Anatomie eben. Und dann dachte ich mir, was mache ich hier? Dieses auswendig lernen, das ist nichts für mich, jeden Tag hier in die Bib zu setzen, 7 Stunden zu lernen, das war nicht meins. Ich habe tolle Freunde gefunden in Regensburg und das waren dann andere Sachen, die dann mir sehr viel gegeben haben, sage ich mal, aber es war nicht das Studio. Und nebenbei habe ich aber dann tatsächlich schon als, freier Mitarbeiter sozusagen für Fanreport und für FUPA gearbeitet. Das sind zwei Portale, die über den Amateurfußball berichtet haben. Hab mir da so ein bisschen ein paar Groschen dazu verdient und habe eben gemerkt, das macht mir total viel Spaß. Und in Regensburg, wo ich dann eben weiter studiert habe, war ich dann bei der Mittelbayerischen Zeitung als Werkstudent. Durfte zwischendurch auch mal über den SSV Jahn Regensburg berichten. Ich glaube, damals war es noch vierte Liga, sind dann, glaube ich, aufgestiegen in die dritte Liga. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich dann im Gespräch mit meinen Eltern dazu zu dem Ergebnis gekommen bin, dass ich das hauptberuflich machen möchte. Und daraufhin habe ich das Studium abgebrochen. Ich habe ein Sportvolontariat angefangen, wo ich eben vom Amateurfußball und wirklich angefangen, zweite Kreisklasse, gefühlt die ganzen Besoffenen nach der Kneipe noch zum Spiel gegangen sind und getickt haben. Bis hoch tatsächlich wirklich zur Bundesliga, weil ich das Privileg genossen habe, dann in jedem Heimspiel über den VfL Wolfsburg zu berichten für eine sehr kleine Zeitung in Niedersachsen. Aber auch bei den Grizzlies Wolfsburg. Also es war sehr facettenreich und abwechslungsreich. Und da habe ich gemerkt, das ist total mein Ding. So habe ich das von der Pike auf gelernt. Und habe mich dann durchgehangelt. Dann war ich in Bremen beim Weser Kurier, habe da den Amateurfußball auch noch gemacht, eben ein bisschen höher aber auch, bis in die Bremenliga, also in die Oberliga. Zwischendurch auch mal über Werder Bremen, die Frauen und die Jugend. Und das waren so die Anfänge dann, sage ich mal, hauptberuflich nach meinem Volontariat. Und dann ging es weiter nach Bielefeld. Und dort habe ich dann für die Neue Westfälische Zeitung über Arminia Bielefeld in der Bundesliga berichtet. Und da habe ich gemerkt, das ist total mein Ding. Die Termine mit den Spielern, die Medienrunden, die Pressekonferenzen, über die Spiele zu schreiben, zu analysieren, mit den Präsidenten, mit den Sportchefs zu telefonieren. Das ist für mich dann nach einem Jahr schon tatsächlich auch aus privaten Gründen, neben den beruflichen Gründen, dann weiterging nach Berlin zum Kicker tatsächlich. Und jetzt, wie ich anfangs erwähnt habe, bin ich seit 2,5 Jahren da, um die Geschichte mal jetzt rund zu machen.
Bist du also ganz schön rumgekommen jetzt auch in Deutschland. Also Regensburg, Jena, Bielefeld, Berlin. Hast ein bisschen was gesehen?
Ja, definitiv. Aber das war mir auch wichtig. Ich komme gebürtig aus dem Ruhrpott und ja. Ich liebe den Ruhrpott. Ich bin auch Ruhrpottler durch und durch. Das hört man dann auch manchmal an meinem Dialekt.
Das ist so gut so.
Aber ich komme auch immer gerne zurück. Aber ich habe gesagt, dann mit 19 Jahren, ich würde schon noch gerne was sehen und auch andere Bundesländer kennenlernen, auch andere Kulturen dann ja sozusagen, auch andere Dialekte, wo wir dann beim Thema sind. Und das hat mir auch viel mitgegeben und hat mich dann auch quasi zu dem gemacht, der ich jetzt bin, würde ich sagen. Und das war mir schon wichtig, dass ich da meinen Horizont irgendwie erweitert habe. Und rückblickend würde ich es immer wieder so machen tatsächlich.
Das ist das Schönste, wenn man sagen kann, rückblickend würde ich es genauso machen, weil es so eine coole Zeit war und es mir viel gegeben hat. Ne?
Das ist immer schön. Definitiv, klar. Es gehört auch immer viel Glück dazu. Das muss man auch ehrlicherweise sagen, dass das zum Beispiel so. Dann diese Stelle beim Kicker frei geworden ist. Genau zu dem Zeitpunkt, ich mich beworben habe und dann eben auch genommen wurde. Das sind halt immer viele glückliche Zufälle, die da zusammenkommen. Aber klar, in gewisser Weise hat man sich das dann, glaube ich, auch erarbeitet.
Ja, ich glaube, Glück und Können sind beides, gehört beides dazu. Ganz viele Sportjournalisten, Sportredakteure, mit denen ich auch hier schon im Podcast gesprochen habe, haben auch ganz oft gesagt, das gehört einfach auch dazu, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein, Glück zu haben, Kontakte zu haben. Ohne geht's auch nicht wirklich.
Nein, absolut. Kontakte sind auch eben gerade beim Sportjournalismus oder im Journalismus sowieso das A und O.
Ja. Stimmt, definitiv. Ja. Du hast gesagt, kommst aus dem Ruhrpott. Hast du auch eine Fußballverbindung zum Ruhrpott?
Ja, schon. Klar, ich komme aus Essen. Mhm. Dahingehend bin ich natürlich Rot-Weiß-Essen-Fan. Als kleiner Bub, sage ich jetzt mal, mit 14, 15 Jahren, stand ich immer noch im alten Georg-Melches-Stadion. Das gibt es ja mittlerweile nicht mehr. Jetzt heißt es ja Stadion Essen. Das wurde ja dann irgendwann neu gebaut, das Georg-Melches-Stadion abgerissen. Stand ich immer mit Freunden in der Kurve auf dem Stehplatz, hab fleißig mitgesungen und die Rot-Weißen angefeuert.
Ja.
Damals sogar teilweise noch ich glaube mit 12 Jahren muss es gewesen sein, war es sogar noch die zweite Liga. Da sind sie dann aber auch wieder abgestiegen und dann ging es ja erstmal wieder weiter runter, bis in die Oberliga sogar. Aber auch da weiß ich noch, mit meiner Mutter stand ich im Block, als sie in Siegen wieder aufgestiegen sind, dann in die Regionalliga. Ja. Und die ganzen Auf und Abs habe ich mitgemacht. Und klar, das ist so sozusagen mein Heimatverein. Das wird ja immer bleiben, das ändert sich nicht. Und auf der anderen Seite bin ich aber sonst mit dem Ruhrpott-Verein, habe ich jetzt keine Verbindung, sage ich mal so. Ich bin selber Werder Bremen-Fan, schon von klein auf. Und da besteht dann die Verbindung eben zu Werder und zu Rot-Weiß Essen.
Was hat dich zu Werder Bremen-Fan gemacht? Warum gerade Werder Bremen?
Ja, meine Eltern, muss ich sagen. Ich habe dann mit 6 Jahren angefangen, Fußball zu spielen, 6, 7 Jahren. Und das erste Trikot, ich weiß nicht mehr, wann es war, was die mir dann geschenkt haben, da war mein Vater, glaube ich, berufsbedingt in Bremen.
Mhm.
Und dann haben sie mir das mitgebracht und das war ein Trikot vom großartigen Magier Miku.
Oh.
Und wie das dann so ist als kleiner Junge, dann klar, denkst du, cool, hast das Trikot jederzeit angehabt, irgendwie hast das gar nicht mehr ausgezogen gefühlt, hast sogar damit geschlafen. Und immer wenn Werder dann im Ruhrgebiet oder in der Nähe gespielt hat, dann war ich immer vor Ort und habe mir die Spiele angeschaut. Und ja, irgendwie waren schillernde Spieler dabei, wie Miku, dann die Zeit mit Diego, auch danach noch die Zeit mit Özil, wo sie dann 2009 noch den DFB-Pokal geholt haben. Ja, das waren schöne Zeiten, die ich dann so mitgemacht habe. Und mir hat einfach dieser offensive Fußball, hat es mir einfach total angetan. Und da bleibt man dann natürlich hängen. Ne?
Ja. Ja. Wenn wir da schon dabei sind, wenn du mich fragst, ich bin Fan von dem Verein, der wenn er auf Bremen trifft, ist der Nord-Süd-Klassiker.
Ach so, verstehe. Okay, ja. Ja, gut, das kommt ja auch häufiger vor, ja, so, sage ich mal, so, dass man da jemanden trifft, der Bayern-Fan ist.
Ja, bei mir war es, also nicht Eltern oder sowas, ein bisschen vielleicht mein Bruder, aber vor allem, ich hab das erste Spiel, was ich gesehen habe, war 1999 das Champions League-Finale. Mhm. Sheringham und Beckham lassen grüßen.
Ja.
Und das habe ich da so gepackt und auch die vereinzelte Spieler wie Oliver Kahn habe ich mir Zunge als kleiner Junge so ein bisschen als Vorbild genommen, auch von der Persönlichkeit her und so. Und so bin ich dann bei mir zu Bayern gelandet. Mhm. Aber ja, es ist so, Bayern ist so ein Beispiel. Entweder man hasst den Verein oder man liebt den, was dazwischen gibt es, glaube ich, nicht.
Nee, das stimmt. Ich muss dann sagen, ich bin dann eher auf der Seite wahrscheinlich. Ja. Aber es ist nicht so, dass ich da jetzt groß, dass ich sie hasse, ist jetzt schon sehr übertrieben gesagt. Aber ja, ich schaue mir die Bayern dann doch schon auch mal gerne an, weil sie einfach einen guten Fußball dann auch spielen. Das muss man ja auch ehrlicherweise dazu sagen. Aber ja, es gibt, glaube ich, keinen Verein, wo ich jetzt sagen würde, derart, die hasse ich. Das sage ich dann noch nicht mal über den HSV. Weil ich fände es schön, und so, glaube ich, denken dann doch auch einige Werder-Fans, auch wenn sie es vielleicht nicht zugeben, so ein Nordderby in der Bundesliga hätte auch schon mal wieder was.
Das definitiv. Also HSV ist ein schwieriges Thema. Jetzt kommt der Frühling wieder und jetzt kommen die ganzen Gags wieder. Oh, jetzt versorgt der HSV wieder. Aber ich muss sagen, ich würde mir den HSV, den großen HSV, auch wieder in der Bundesliga wünschen. Also die Fans, das Stadion, eben wie du gesagt hast, die Nordderbys, das hätte schon was. Und wenn man stelle sich vor, St. Pauli bleibt in der Liga in dieser Saison, dann hätten sie gleich zwei solcher Derbys, ne?
Absolut, absolut. Und wie du schon gesagt hast, ich glaube, HSV vom Umfeld, von den Fans her, das Stadion, auch die Jugendarbeit. Mhm. Ich glaube, wenn man das alles zusammennimmt, klar, ist das auf jeden Fall Bundesligist. Auch wenn vielleicht manche Werder-Fans das nicht zugeben wollen, aber das hätte schon was, denn das ist dann doch das einzig wahre Nordderby, Hamburg gegen Werder.
Definitiv. Apropos Derby. Ich hoffe es ganz schwer für diesen Verein nicht, weil er mir auch am Herzen liegt, dass dieses Derby nächstes Jahr gibt in der zweiten Liga. Union Berlin. Wie bist du zu Union Berlin als Reporter Union Berlin beim Kicker gekommen? Ist das passiert?
Das war ja klar, als ich dann beim Kicker unterschrieben habe, dass es dann Union Berlin wird. Mein Vorgänger, der ist zurück in die Heimat gegangen und dann ist eben diese Stelle frei geworden. Und als ich dann im August 2022 genau übernommen habe, habe ich dann eben Union Berlin in Anführungszeichen zugewiesen bekommen. Genau, und seitdem kümmere ich mich um Union und ja, bisher kann ich das Fazit ziehen, dass es nie langweilig wird.
Das glaube ich, ja.
Das kennt man ja auch von der Hertha. Also ja. Ich glaube, in Berlin wird es sowieso nie langweilig, ob Hertha oder Union. Ja. Es sind schon interessante Vereine, wenn man das so sagen mag.
Ja. Was macht für dich Union Berlin aus, dieser Verein, der ja selber auch von sich sagt, wir sind anders. Das sieht man ja auch im Stadion. Ich war vor 8 Jahren, als ich in Berlin Praktikum gemacht habe, bei der Bild durfte ich mit einem Arbeitskollegen mal zum Spiel von Union Berlin. Ich kann jetzt leider nicht mehr sagen, gegen wen es war, aber es war eine unglaubliche Stimmung und diese, also eine einzigartige Stimmung. In dem Moment, wenn das Lied anklingt von Union, Eisern Union, was macht für dich dieses Mythos Union aus?
Das ist eine sehr gute Frage und die finde ich tatsächlich, wurde mir die Frage auch schon oft gestellt und ich finde sie immer wieder schwierig zu beantworten. Ich sage immer, der Verein ist speziell, weil er sich dann in gewissen Weisen von anderen Clubs abhebt. Ich glaube, das macht klar jeder Verein irgendwie, aber ich glaube, da ist Union nochmal anders. Angefangen mit der Stimmung, wie du gesagt hast, ich habe wirklich in diesen 2,5 Jahren es noch nie erlebt, dass die Fans mal gepfiffen haben aufgrund einer schlechten Leistung und die waren ja definitiv auch dabei. Natürlich, die hatten auch sehr gute Zeiten, auch in den 2,5 Jahren jetzt, wo ich da bin mit Urs Fischer, aber natürlich auch, ich weiß nicht mehr, 12 Niederlagen in Folge. Selbst da hat kein Fan irgendwie gepfiffen. Die unterstützen ihre Mannschaft 90 Minuten lang.
alleine dieses Stadion hat schon so einen besonderen Flair, wenn du reinkommst und die Spieler berichten davon, dass man das Erste, was man riecht, ist der Bratwurstgeruch von der Bude nebenan. Das ist schon sehr besonders und auch, was für Transfers der Verein dann tätigt. Ich meine, sie spielen in der Champions League und auf einmal kommt Bonucci an die alte Försterei, ein Robin Gosens kommt an die alte Försterei und fast wäre Isco in den Glückkönigin.
Das wäre natürlich der absolute Banner gewesen.
Und hätte bei minus 5 Grad da neben dem Bratwurst im Bauch hätte der Isco da aufgespielt. Also das finde ich ist schon Wahnsinn. Mhm. In allen Bereichen einfach, würde ich sagen. Auch Kleinigkeiten wie, dass es keine Torhymne gibt, wie woanders. Dass jeder Spieler als Fußballgott gefeiert wird oder dass auch Spieler zurückkehren nach 5 Jahren, den Verein gewechselt haben und immer noch gefeiert werden. Das ist schon doch einzigartig, das muss man schon so sagen.
Definitiv, ja, das mit dem Nicht-Auspfeifen, auch wenn es schlecht läuft, das hat mir der Kollege damals auch gesagt, wo ich gedacht habe, also, da hat er mir erst das erzählt, das ist mir vorher nie aufgefallen, aber tatsächlich ist krass. Und also, dass die wirklich von A bis Z, von Minute 1 bis 95 die Mannschaft immer unterstützen und sie nicht irgendwie, wenn es mal schlecht läuft, irgendwie Sündenböcke suchen, sondern einfach zusammenstehen. Und das, ich glaube, das ist schon sehr, sehr, sehr speziell, im positivsten Sinne.
Absolut. Und das, klar, das sagt man auch immer irgendwie so daher, so, das ist ein Faustpfand, die Fans und so. Aber bei Union stimmt es einfach zu 100%, weil du hast irgendwie eine Symbiose. Die Spieler geben den Fans was und die Fans mit ihrer Unterstützung auch den Spielern. Und das habe ich so auch noch nicht erlebt. Ich muss ehrlicherweise sagen, natürlich war ich schon oft im Weserstadion bei Werder. Ich habe ja auch dort gelebt, 3 Jahre. Und da, Werder ist auch ein Verein, wo die Fans geduldig sind, würde ich schon sagen. Ja. Die sind ja auch sehr, sehr reisefreudig, unterstützen ihre Mannschaft extrem. Da habe ich es auch selten erlebt, aber da wurde mal gepfiffen, wenn dann mal ein Spiel wirklich mit 0-3 verloren ging und die Leistung war wirklich einfach nicht gut, was die Spieler auch eingesehen haben, dann gab es da auch mal Pfiffe, so, was ja auch normal ist, aber das gibt es bei Union nicht. Stattdessen, wenn ich mich jetzt erinnere, nach dem 0-1 gegen Kiel zuletzt, wo Union auch wirklich nicht gut gespielt hat, das muss man so klar sagen, haben die Fans hinterm Tor auf der Waldseite haben auch dann quasi noch applaudiert und gesagt, aufwachen, aufwachen, gemeinsam zum Klassenerhalt. Aber das war eher so gemeint, dass die Spieler aufbauen wollten. Und das war keine Kritik und es waren auch keine Pfiffe zu hören. Und das finde ich doch schon bemerkenswert, ja.
Wie hast du die Zeit denn erlebt, du hast sie vorher schon ein bisschen angesprochen, als Reporter, als US Fischer, Aufstieg, Champions League, oben mitgespielt. Und eben, wir haben gerade gesagt, Chiellini, Bonucci, sorry. Die beiden verwechsel ich immer mal gerne. Die beiden Abwehrgarten da. Bonucci und wie, wer alles kam. Wie hast du das erlebt als Reporter? Dieser war ja schon irgendwo ein Wandel plötzlich, dass Union sich plötzlich Dinge, Spieler leisten konnte und in Sphären gespielt hat, wo man sich das ja eigentlich nie vorstellen konnte vorher.
Ja, absolut. Man hat sich, wie habe ich es mal geschrieben, ich glaube, ich habe es so formuliert, man hat sich in höheren Regalen bedient, die man vorher gar nicht so kannte, wo man gar nicht rangekommen ist. Und das war schon verrückt. Also ich meine, du siehst auf einmal Bonucci, wie der mit seinem Berater da aufläuft und die sich noch mit Küsschen links, Küsschen rechts verabschieden, wie man es irgendwie nur aus dem Fernsehen dann mal kannte. Und das war schon verrückt, dass du so einen Weltstar auf einmal da hattest. Und auch Spieler wie Brandon Aaronson oder auch Fofana, die man von Top-Clubs irgendwie ausgeliehen hat aus der Premier League, das war schon ja eine ganz eigene Welt. Und auch für uns Reporter, muss ich sagen, dann diese für mich war das ja auch neu. Davor, das ja klar, kannte ich dann mit der Europa League, da waren wir dann schon in Amsterdam, das war für mich schon das Größte der Gefühle, muss ich sagen. Aber ich meine, wir waren einfach im Santiago Bernabeu auf einmal. Da weiß ich noch, der Moment, wo ich meinen Kollegen angucke, ich mir denke, verrückt, jetzt auf einmal sitzen wir hier mit dem größten Stadion, dem bekanntesten Stadion der Welt und dürfen uns das hier irgendwie gratis angucken und darüber schreiben. Das ist doch echt verrückt, wenn man sieht, wo wir vor ein paar Jahren vielleicht waren. Und ja, man muss so sagen, Union hat uns das dann quasi ermöglicht, wenn man das so sagen möchte. Und es war schon, ja, es war schon eine spannende Zeit, weil man gesehen hat, was eben alles funktionieren kann, wenn es irgendwie rund läuft, wenn man das gewisse Spielglück hat, das hatte Union nun mal, da ist der Ball irgendwie an den Pfosten und ist dann reingesprungen und nicht an den Pfosten und ausgesprungen. Kleinigkeiten, Schiedsrichterentscheidungen gingen mal an Union und nicht gegen Union. Dazu hat man einfach perfekt verteidigt unter Urs Fischer und dann auch die Konter nahezu ideal umgesetzt. Und auch bei den Standards eben das gewisse Glück gehabt. Und das gehörte dann natürlich auch dazu, was am Ende dann zu Rang 4 geführt hat.
Ja, ich glaube auch, dass eben auch da vieles zusammengekommen ist, positiv und einfach, es lief einfach. Und das Momentum war lange, lange Zeit auf Unions Seite. Und
absolut.
Irgendwann ist es dann gekippt. Wie hast du das dann mitbekommen von außen, als das langsam zu Ende ging, wo man gemerkt hat, irgendwie, wie soll ich sagen, die Gegner haben die Union-Taktik geknackt, haben einfach anders gespielt und wurde man da in Union auch irgendwann ungeduldig im Umfeld oder wurde man vielleicht zu lange nicht ungeduldig, um es vielleicht so zu sagen?
Ja, das ist schwierig, glaube ich, zu sagen. Ich erinnere mich dran, das war dann ja unter Urs Fischer, wo man diese lange Negativserie hatte und das ist ja, Urs Fischer ist und bleibt ja eine totale Vereinslegende bei dem, was er alles geleistet hat. Ich meine, er hat ja von der zweiten Liga bis in die Champions League geführt, den Verein. Das ist echt ein absoluter Wahnsinn. Und das war dann aber so ein schleichender Prozess. Ich erinnere mich an Spiele, wo Kleinigkeiten dann auf Seiten des Gegners gelandet sind, die Gegner dann eben mal das gewisse Glück hatten, der Spieß sich ein bisschen umgedreht hat. Und so hat eins zum anderen geführt. Und irgendwie kam man aus dieser Spirale nicht raus, obwohl Urs Fischer mit seinem Trainerteam alles probiert hat, damit es auch wieder in die eigene Richtung läuft. Aber irgendwie sollte es auch einfach nicht sein. Dann waren die Spieler außer Form, äußere Umstände kamen dann irgendwie auch noch dazu. Ist klar, dass dann die Köpfe schnell nach unten gehen. Das spielt eins zum anderen. Ja, und dann, klar, war es der letzte Ausweg, sage ich mal, getrennte Wege zu gehen. Und dann lief es ja zumindest auch wieder ein bisschen besser. Und gut, am Ende konnte man sich dann knapp retten. Aber ungeduldig ist der Verein nicht geworden, um zu deiner Frage zurückzukommen, weil ich glaube, ganz andere Clubs hätten dann schon viel früher reagiert und den Trainer auch schon früher gewechselt. Und sie haben sehr lange an Urs Fischer festgehalten und dann quasi ja auch mehr oder weniger, so wird es zumindest gesagt, gemeinsam entschieden, dass der Weg so nicht weitergeht. Und ja, im Nachhinein kann man dann sagen, das war dann ja auch richtig, das so zu machen. Und ja, jetzt aber ist, glaube ich, das Problem, worüber wir jetzt wahrscheinlich dann auch noch reden werden, wie es dann jetzt weitergegangen ist, weil so richtig in die Spur gefunden hat Union nicht.
Ja, DLC hat nicht funktioniert am Ende des Tages. Und jetzt ist mit Steffen Baumgart eine alte Spielerlegende an der Seitenlinie. Glaubst du, dass das der richtige Trainer für Union jetzt ist?
Ich glaube, für den aktuellen Zeitpunkt ist es schon auf jeden Fall der richtige Trainer. Ich glaube, jetzt wichtig ist die Ansprache, die Motivation von außen und all das kann ja Steffen Baumgart mit seiner impulsiven und intensiven Art, wie er eben Leute auch motivieren kann, das kann er den Spielern da mitgeben. Also der ist ja Feuer und Flamme an der Seitenlinie, da sieht man ja auch. Und ich glaube, genau das brauchen die auch gerade, um ehrlich zu sein. Und mit Steffen Baumgart denke ich schon, dass es Union gelingen wird, da wieder rauszukommen, auch wenn es schwer ist. Ich glaube, dieses Jahr hast du auch einfach nur mal Glück, dass es Mannschaften gibt, die dann noch schlechter abschneiden. Aber ich glaube, um das nochmal zu resümieren und ein Fazit zu ziehen, ich glaube, der Kader ist auf jeden Fall stark genug, um die Klasse zu halten. Daher gehe ich auch davon aus, dass sie das mit Steffen Baumgart gemeinsam schaffen. Und wie es dann aber weitergeht, das wird man sehen. Weil ich glaube, die große Baustelle bei Union ist es, dass man sich einfach weiterentwickeln muss. Und da meine ich nicht nur den überalterten Kader. Ja, man hat zuletzt auch mal jüngere Spieler verpflichtet, wie Benedikt Köllerbach vom Rot und Leopold Querfeld, die auch definitiv Potenzial haben. Aber die brauchen halt auch alle ein bisschen Zeit, wie man bei Benedikt Köllerbach am Anfang gesehen hat. Jetzt kommt er immer mehr rein. Die Zeit muss man den Spielern auch geben, aber es sind eben zu viele Spieler Ü30 im Kader, wo es dann eben schwer wird, diesen Wandel auf einmal zu vollziehen. Das muss man jetzt peu à peu machen, Und dass das dann von der Leistungsdichte her auch natürlich schwierig ist, weil die jungen Spieler sich jetzt akklimatisieren und anpassen müssen, das ist auch klar. Aber ich glaube, dahingehend muss Union sich noch umstellen und auch, was das angeht, mit dem Spielstil. Weil ich glaube, dieses Hochpressen und den Ball so nah wie möglich am gegnerischen Strafraum zu erobern, um nicht irgendwie selbst den Ball von hinten heraus aufbauen zu müssen, was eben nicht deren große Stärke ist. Ich glaube, nur das reicht nicht aus. Und deswegen meine ich, ich glaube, dieser taktische Plan, dass man auch selber mit dem Ball noch mehr Lösungen findet und da ein bisschen vielseitiger und kreativer wird, ich glaube, das wird ja in den kommenden Monaten und Jahren dann natürlich auch irgendwie wichtig sein, sich da was aufzubauen, quasi eine eigene neue Philosophie, sage ich mal, wenn man das so nennen kann.
Ja, ich glaube auch, habe auch für den Podcast hier eine Folge mit Marco Grote aufgenommen, U19-Trainer von Union, und er hat auch gesagt, eben so eine eigene Philosophie hinzukriegen und das zu nutzen, diese Wucht, die Union als Verein hat. Ich glaube, das ist ein ganz großes Brett, das Union hat, dass die ja eigentlich nicht, ich glaube, die wenigsten Union-Fans würden jetzt sagen, wir wollen unbedingt jedes Jahr Europa spielen oder sowas. Ich glaube, man würde mit ihnen sie würden, glaube ich, auch sagen, ja, wenn es in die zweite Liga geht, gehst du in die zweite Liga, es gibt Schlimmeres. Also da hat man ja wirklich auch ein bisschen die Zeit, um etwas zu entwickeln, oder? Im Gegensatz zu anderen Vereinen, wo der Druck ja größer ist. Siehe Hoffenheim Beispiel. Oder Wolfsburg, das sind so Vereine, Hoffenheim, Wolfsburg, bei denen es die letzten Jahre auch mal nicht geklappt hat oder nicht so lief. Und da ist man dann unruhiger geworden. Und bei Union wird man, oder scheint man nicht so wirklich unruhig zu werden, wenn es mal nicht läuft.
Genau, absolut. Die haben diese Ruhe. Das ist auch ein großer Vorteil, glaube ich. Das hat auch nicht jeder Club. Und das muss man eben nutzen. Und das meine ich, dass man langsam sich was aufbaut, auch mit jüngeren Spielern, die sich entwickeln können. Dazu zählt für mich auch die eigene Jugendabteilung, dass man da auch mehr eigene Talente hervorbringt, die vielleicht auch mal dann den Sprung in die erste Mannschaft schaffen. Weil eine U23 gibt es aktuell nicht bei Union. Das heißt dann entweder, du schaffst den Sprung oder eben nicht. Da gibt es zum Beispiel ein paar Spieler, mit David Breu zum Beispiel, der jetzt zwar im Kader der ersten Mannschaft ist, aber kaum, also gar nicht zum Einsatz kommt. Ich glaube, stand noch kein einziges Mal im Kader. Und da wäre es zum Beispiel auch wichtig, solche Spieler sonst vielleicht auch in die eigene U23 zu schicken, wenn es eine geben würde, oder zu verleihen, dass man einfach mehr Talente aus der eigenen Jugend auch hervorbringt. Da ist Union schon auf einem besseren Weg als vor 5 Jahren, sage ich jetzt mal. Das sieht man schon, vor allen Dingen auch bei der U19. Ja. Dass man da Schritte gemacht hat, definitiv. Aber das muss einfach noch weitergehen und nachhaltiger werden, glaube ich. Und genau das meine ich eben auch mit den Verpflichtungen, dass man nicht nur gestandene Spieler holt, so wie es vor 2, 3 Jahren noch definitiv der Fall war, sondern auch immer mal wieder jüngere Spieler mit einbaut, die sich dann auch einfach bei Union entweder entwickeln können oder, wie es andere Vereine machen, Spieler, die man dann auch mit Profit eben verkaufen kann. Ich glaube, das muss dann der Weg sein, gemeinsam gepaart mit einer neuen taktischen Ausrichtung.
Ja, und ich glaube, dass gerade in die Richtung kann man sich ja zum Beispiel an Vereinen wie Heidenheim Vorbild nehmen oder Elversberg, die ja auch relativ klein sind, also kleiner als Union, so von der Größe her, aber halt genau das richtig machen oder vieles richtig in die Richtung machen. Ne? Auch junge Talente zu fördern, vielleicht auszuleihen und so einen Weg zu gehen, ja. Ja.
Absolut, klar, das ist der eine Weg, dass man eben, ich meine, du hast ja nur die 2 Wege, entweder aus der eigenen Jugend bringst du Talente hervor und steckst da eben viel Fleiß und Geld vielleicht auch rein, so ein neues Nachwuchsleistungszentrum hat sich die Union geleistet, das ist schon mal der erste Schritt, definitiv, und der andere Weg ist eben, wie es viele Vereine ja dann auch machen, indem man einfach beim Scouting noch intensiver arbeitet oder eine gewisse Marschrichtung vorgibt, sage ich mal, eine Marschroute vorgibt, dass man sagt, wir scouten danach, da gibt es ja unterschiedliche Varianten, und wenn man sich da vielleicht eben auf jüngere Spieler auch stürzt, kann das vielleicht ein Weg sein. Ob es am Ende der richtige Weg ist, das weiß man natürlich nicht, aber ich glaube, viel geht einfach über Scouting und über die Transfers, dass man da eben ein paar Glücksgriffe landet. Ich meine, ist jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen aufgeplaudert, dann in die Vergangenheit gerückt, aber schauen wir doch mal bei Werder. Ja. Die hatten viele Glücksgriffe dann in der Zeit, wo sie erfolgreich waren, dabei. Einfaches Beispiel, die kaufen Mesut Özil für wenig ein, in Anführungszeichen. Ich weiß nicht mehr, wie viel es genau war, ob es 3 oder 4 Millionen waren, und verkaufen ihn dann für, weiß ich nicht, wie viel es dann waren, 27 Millionen oder sowas. Nagel mich nicht auf den Betrag fest, aber auf jeden Fall nur ein Vielfaches verkaufen sie ihn zu Real Madrid. Oder Diego, genauso. Für den eingekauft, für viel verkauft. Und dann kannst du dir natürlich auch wieder mehr leisten. Und ich glaube, das ist immer mit das Entscheidendste, wie die Transfers dann einschlagen oder eben nicht.
Ja, und man kann oder muss ja sagen, Union hat ja, was Transfers angeht, die letzten Jahre ziemlich viel richtig gemacht. Sonst hätte man gar nicht das alles erreicht mit Aufstieg und Champions League und was wir jetzt schon alles angesprochen haben. Und das zeigt ja auch, dass da schon zum Großteil viel richtig gemacht wird und das in eine gewisse richtige Richtung geht.
Also, definitiv, klar. Gerade Oliver Runert zu seiner Zeit hat sehr gute Transfers gelandet, wenn man zum Beispiel Taibo Avoni denkt. Ja. Oder auch danach jetzt noch Danilo Duki, der ablösefrei geholt wurde. Geraldo Becker, das sind alles Top-Transfers. So zum Großteil stimme ich dir da absolut zu, aber eben muss man auch ehrlicherweise sagen, jetzt in den letzten Jahren, gerade in dieser Transferperiode oder auch zur Champions League-Zeit, ist eben dann keiner eingeschlagen. Ja. So ehrlich muss man dann auch sein und sagen, ja gut, Bonucci hat dann fast gar nicht gespielt, Brandon Aaronson hat vielleicht mal sein Potenzial angedeutet, mehr war es aber nicht. Ein Fofana wurde nach einem halben Jahr schon wieder weggeschickt, weil wegen Disziplinlosigkeiten. Und in diesem Jahr sieht es ähnlich aus. So richtig eingeschlagen hat keiner. Tom Rothe mal die ersten Spiele, wo man gedacht hat, wow, das ist der neue Shootingstar. Dann hat er sich eine rote Karte abgeholt. Seitdem läuft es irgendwie auch nicht mehr. Laszlo Benes, wo sich viele mehr erhofft haben, sage ich mal, oder viel erhofft haben am Anfang, spielt auch kaum. Pretain, den man aus von Wiesbaden geholt hat, wo er ordentlich geknipst hat, spielt auch fast nie, also da muss man ja so resümieren, dass die Transfers jetzt eben gar nicht eingeschlagen sind. Und das merkt man dann vielleicht auch an der Tabellensituation.
Ja, ja. Und dann muss man sich oder wird man sich sicherlich im Sommer mit, wir gehen mal davon aus, dass es Steffen Baumgart dann noch Trainer ist, mit Steffen Baumgart und Horst Held und den anderen Verantwortlichen zusammensitzen und fragen, wie soll der Kader für die nächste so aussehen? Wie willst du Fußball spielen? Was brauchst du für Spieler dafür? Und was für Geld haben wir dafür?
Genau, absolut. Natürlich, erstmal ist die Spielklasse entscheidend. Das ist ja sowieso klar. Wenn es der Abstieg sein sollte, wie gesagt, wovon ich nicht ausgehe, dann wird es ja sowieso einen kompletten Umbruch geben. Das ist ja logisch. Und in der Bundesliga, dann musst du dir die Frage stellen, A, mit welchem Trainer, wenn es Steffen Baumgart dann bleibt, dann weiß man ja ungefähr, welchen Fußball er spielt. Dann muss man natürlich auch Spieler dafür holen, die zu diesem Spielstil passen. Und damit meine ich dieses hohe Pressing, die vielen Flanken aus dem Halbfeld. Dann brauchst du vielleicht einen Stürmer, der auch mal eben den einen oder anderen einnickt und nicht nur einen Stürmer, der, überspitzt gesagt 1,70 groß ist und nicht hochkommt. Das sind alles Faktoren, die eben mit reinspielen. Ne? Und ich glaube, das wird auch entscheidend sein, eben in welche Richtung es dann langfristig gehen wird, so wie ich es vorhin dann schon mal detailliert erzählt habe mit den Transfers.
Absolut, absolut. Wenn wir von Union wieder ein bisschen zu dir kommen, zu deinem Beruf, berufliche Karriere, du bist auch oder du berichtest auch für die Füchse Berlin, also Handball?
Ja, zwischendurch, genau. Also zwischendurch, wenn Topspiele vor allen Dingen anstehen und es der Kalender, sage ich mal, dann auch zulässt mit Union, dann bin ich öfters auch mal in der Max-Schmeling-Halle und berichte ab und zu über die Füchse, weil ich eben auch sehr handballaffin bin. Auch aus der Heimat, weil ich früher mit meiner Mutter sehr viel bei Tusam Essen auch war, die ja auch mal eine Zeit lang in der ersten Liga gespielt haben, jetzt leider nur noch zweite im Mittelfeld stehen. Aber ja, genau, das ist, glaube ich, so ganz gut, wenn man da auch ein bisschen breiter aufgestellt ist. Und da mag ich es eben auch mal, wieder einen anderen Blick zu haben, nicht nur Fußball, sondern auch eben Handball oder Basketball. Bei Alba Berlin bin ich auch mal ab und zu dann eher privat. Weil ich einfach mir mehrere Sportarten gerne angucke, ja.
Und über was berichtest du lieber, Handball oder Fußball?
Das ist eine schwierige Frage, weil an sich natürlich Fußball, weil ich habe sehr überlange Fußball gespielt oder spiele immer noch Fußball. Ich gucke im Fernsehen dann auch am meisten Fußball. Ich gehe am liebsten schon ins Fußballstadion. natürlich im Sommer lieber als im Winter. Im Winter findet man mich dann eher in der Halle als Warmduscher. Aber ja, ich glaube, hat beides seine Vor- und Nachteile. Beim Handball sind die Sportler natürlich dann nochmal anders. Das muss man dann auch sagen. Mhm. Die verdienen weniger Geld, das kann man ja so klar sagen. Ja. Sind vielleicht nicht ganz so abgehoben. Deswegen sind noch ein bisschen, sage ich einfach mal, menschlicher im Umgang mit den Medien. Ich glaube, so kann man es formulieren. Das ist dann natürlich auch sehr angenehm, wenn du dann einfach dich mit jemandem unterhältst und du denkst, du sprichst gerade mit einem guten Kumpel. So fühlt sich das dann an, wenn man beim Handball dann mit jemandem spricht. Deswegen ist beides, ich mag beides, beides seine Vor- und Nachteile. Und wenn ich beiden nachgehen kann, dann bin ich zufrieden und dann ist das so im Gleichgewicht, sage ich mal.
Ja, das ist gut, wenn man beides gerne macht und wenn so ein bisschen Abwechslung auch dabei ist, auch schön, ne? Wenn man nicht immer nur Fußballstadion siehst oder bist, gerade wenn du sagst, im Winter bin ich lieber in der Halle als draußen. Ne? Definitiv. Hast du deine berufliche Karriere angefangen hast, hattest du da irgendjemanden als Vorbild oder du gedacht hast, hey, so da oder eine Stelle, wo du unbedingt gerne hättest hinwollen oder ein Arbeitgeber oder irgendwas in der Art? Hast du irgendeinen Plan, dass du jetzt durchgeblickt hast?
Dadurch, dass ich da erst quasi im Verein als Scout arbeiten wollte, eigentlich erstmal nicht. Da hatte ich auch zum Beispiel keinen bestimmten Verein im Kopf. Und als ich dann zum Journalismus gekommen bin, habe ich dann tatsächlich, als ich angefangen habe, einfach mehrere Zeitungen so gelesen. Natürlich bei mir die BATZ aus der Heimat, die Westdeutsche Allgemeine Zeitung. Weil mich dann interessiert hat, was die Autoren so über Dortmund, über Schalke, über Rot-Weiß Essen schreiben. Und weil man sich dann eben auch viele Sachen nochmal abgucken kann, vielleicht auch von der Schreibweise her. Aber ein gewisses Vorbild als Journalist hatte ich so jetzt nicht. Ich hatte so meine 2-3 Journalisten, die ich sehr gerne aufgrund ihres Schreibstils einfach gelesen habe. Und einen bestimmten Verlag oder eine bestimmte Gruppe, ja, also klar, dann klingt jetzt kitschig, aber ist dann natürlich schon Kicker, weil ich im Urlaub zum Beispiel, wenn ich dann mal irgendwie in Frankreich am Atlantik surfen war oder so, weiß ich noch, dass ich mit meinem Kumpel jeden Donnerstag, jeden Montag mir dann immer den Kicker geholt habe, weil es den da gab tatsächlich, und wir den dann gelesen haben. Und klar, irgendwie, wenn man Spielstände nachgeguckt hat und so früher, dann ist man irgendwie automatisch beim Kicker gelandet. Und deswegen war für mich persönlich der Kicker schon so das Größte. Und umso glücklicher bin ich natürlich, dass ich jetzt für den Kicker oder beim Kicker arbeiten darf. Ja.
Wie sieht denn so dein Arbeitsalltag aus, so ein typischer bei dir?
Ganz unterschiedlich, muss ich sagen. Also wir haben es hier so, es gibt ja viele Redakteure, die arbeiten fast nur noch im Homeoffice und gehen dann eben zu ihren Terminen raus. Wir treffen uns hier in Berlin 1-2 Mal wöchentlich auch noch in der Redaktion, was ich auch gut finde. Liegt zwar am anderen Ende der Stadt, aber gut, in Berlin sind das dann eben weitere Wege, heißt woanders. Aber das ist ganz schön. Also dann mit den Kollegen zu quatschen und Einsichten zu bekommen, was bei Hertha BSC los ist, was bei RB Leipzig zum Beispiel los ist. Ein bisschen Kritik zu bekommen, einfach was man besser machen kann, was gut läuft. Das hilft einem natürlich gerade als junger Redakteur mit 31 Jahren, hilft das doch schon sehr. Deswegen finde ich das ganz gut, dass man da so ein bisschen Abwechslung zwischen Homeoffice und Redaktion hat. Aber ansonsten kann ich es gar nicht sagen. Es ist so, ich stehe auf und schaue erstmal so bei den anderen Zeitungen, was sie über Union Berlin schreiben, das ist eigentlich immer so das Erste, was ich mache, um vielleicht auch eine andere Sichtweise zu bekommen auf Union Berlin und eine andere Denke. Und dann sind es eben die Termine, die ich habe. Denn natürlich zwischendurch telefoniert man mit Beratern, mit bestimmten Leuten noch, um irgendwie noch einen Input zu bekommen. Und auf der anderen Seite sind dann eben die Termine. Mal steht eine Medienrunde an, wo wir mit einem Spieler sprechen können. Dann ist es die Pressekonferenz, wo wir dann in dem Fall mit Steffen Baumgart sprechen und Fragen stellen. Dann ist es auch das Training, wo ich jetzt zum Beispiel am Dienstag erst wieder war, wo man dann auch nochmal Einblicke bekommt, die Spieler dann auch nochmal ein bisschen besser einschätzen kann. Und klar, gerade bei dem Wetter macht man nochmal mehr Lust, bei Sonnenaltern zum Training zu gehen, als bei -5 Grad hier in Berlin.
Das ist bestimmt, ja.
Absolut, da freut man sich jetzt wieder drauf. Und klar, und dann sind natürlich die Spieler am Wochenende. Ne? Wenn Union ein Heimspiel hat, bin ich natürlich immer vor Ort. Und bei Auswärtsspielen ist es so, dass wir natürlich ja immer einen Reporter vor Ort haben. weil wir ja jeden Verein besetzen. Mhm. Aber da, auch da, das ist auch cool, weil wir sind sehr frei. Wenn ich sage, so, ich möchte das Auswärtsspiel machen, dann kann ich das machen. Oft verbinde ich es dann, indem ich zum Beispiel Kollegen besuche. Jetzt in Mainz die Saison war ich zum Beispiel am ersten Spieltag, weil ein guter Freund von mir da wohnt, vom Studium. Oder wenn Union dann mal im Ruhrpott spielt, besuche ich meine Eltern, kombiniere das so. Da bin ich sehr frei und das ist auch ganz gut so, dass man das genauso handhaben kann.
Hast du auch schon, nehme ich an, Interviews geführt mit Trainern, Spielern und so weiter? Auch schon gemacht, oder?
Ja, klar, das gehört eben dazu. Ja. Das ist, aber würde ich nicht sagen Alltag, das ist dann natürlich mal eingestreut. Zum Beispiel in der Vorbereitung ist es dann mehr, wenn wir im Trainingslager sind.
Klar, ja.
Dürfen wir dann immer zum Beispiel mit zwei Spielern reden. Klar, Einzelgespräch mit Urs Fischer oder mit Oliver Runert gab es auch schon. Das sind dann die besonderen Dinge, die dann noch on top kommen, sage ich mal. Ja, und einem auch nochmal sehr, sehr weiterhelfen und weiterbringen, auf jeden Fall.
Was war denn das schönste, beste Interview, das du mal führen durftest?
Das schönste, beste Interview, was ich führen durfte? Oh, das ist schwierig.
Dass dir mal das Spaß gemacht hat oder wo du gedacht hast, ja, jetzt kann ich mal ganz spezielle Fragen stellen oder so.
Ja, ich weiß, was das zu meinen ist. Ich würde jetzt spontan, ist bei mir aufgeploppt, Frank Kramer zu meiner Zeit bei Arminia Bielefeld, als mein damaliger Kollege und ich Frank Kramer, damalig Trainer, interviewen durften, weil es von Beginn an total auf Augenhöhe war. Wir auch, ja, es war sehr inhaltlich, aber trotzdem irgendwie auch eine lockere Atmosphäre und wir haben auch viel gelacht und ich denke, es war auch ein ganz gutes Ergebnis. Deswegen würde ich, glaube ich, das Interview mit Frank Kramer nennen, ja.
Ja, das ist schön zu hören, dass man so eine Erinnerung hat, dass das auch mal gut, also auch mal, dass es auch so richtig gute Interviews gibt. Gab es denn auch das Gegenteil? Also irgendein Interview oder ein Bericht, wo du gesagt hast, boah, das war mühsam oder oh, nee, müssen wir das wirklich veröffentlichen?
Wenn ich sage, müssen wir das wirklich veröffentlichen, würde ich sagen, nein, ich nenne jetzt auch keinen Namen, Becker. Aber klar, es gibt natürlich Spieler, da ist es mühsamer, weil die sich nicht so öffnen oder gerade bei jüngeren Spielern ist es vielleicht mal so, dass sie nicht so viel preisgeben. Das ist natürlich, hängt ja ganz vom Charakter des Spielers ab. Zum Beispiel Christopher Trimmel hatte ich auch ein Interview geführt. Das war auch sehr offen, er hat sehr viel erzählt, da haben wir auch sind viel ins Reden gekommen, haben irgendwie auch viel gelacht. Und dann klar gibt es aber auch Spieler, wo es auch gut war, aber eben mühsamer war und ich auch mehr Nachfragen stellen musste. Und ich sag mal, wie man so schön sagt, ihm mehr aus der Nase ziehen musste. Ja. Aber ich glaube, das ist auch ganz normal, glaube ich, weil es immer vom Charakter des Spielers abhängt und ich glaube auch von der Tagesform, vielleicht auch vom Spieler, wie gut ist er drauf, wie viel möchte er auf Preis geben. Ich glaube, das sind einfach mehrere Faktoren, die das zusammenkommen, die dann zum gewissen Ergebnis führen, einfach beim Interview.
Ja, und ich kann mir auch vorstellen, dass zum Beispiel der Mixzone nach dem Spiel, das natürlich, je nachdem, wie das Spiel ausgegangen ist, wenn du jetzt gerade dann am Mikrofon in Anführungszeichen hast, dass das dann auch je nachdem schwieriger oder besser läuft dann mit den Fragen, oder?
Absolut, genau, da hast du auch, natürlich hängt vom Ergebnis ab, wenn es dann gut gelaufen ist, Union gewinnt 4-0, spielt ganz berauschend, dann sagen die Spieler wahrscheinlich auch mal mehr und sind natürlich irgendwie glücklich da mit der ganzen Situation, als wenn sie dann nach dem 0-6 zum Beispiel in Dortmund irgendwie erklären müssen, was nicht gelaufen ist. Da kommen dann vielleicht echt nur 2-3 Satzantworten raus. Gut, aber das muss man dann ehrlicherweise sagen, muss man dann als Journalist eben auch verstehen, dass das auch nur ein Mensch ist und der jetzt gerade da jetzt ungern drüber reden möchte, was die für Fehler gemacht haben. Und da hängt es eben auch von Spieler zu Spieler ab, wenn ich zum Beispiel an Benedikt Kollerbach denke, wenn wir jetzt mal beim aktuellen Beispiel bleiben wollen, der ist jemand, der trägt sein Herz auf der Zunge und der sagt immer, was er denkt. Und das, finde ich, macht er aber auch sehr gut, weil er nicht zu viel verrät. Jetzt nicht was rauskommt, wo man sagt, das ist ein Skandal, sondern ehrlich sagt, wenn er zum Beispiel eine gute Leistung abgeliefert hat und das fand er gut an sich, aber auf der anderen Seite auch sagt, ich glaube, letztens hat er das menschliches Versagen genannt, warum er mal einen Fehlschuss abgegeben hat. Das war halt vielleicht ein bisschen drastisch ausgedrückt. Aber du weißt, was ich meine. Ja, er sagt, was er gerade denkt. Mhm. Und genauso wie Steffen Baumgart. Und das ist auch eine Eigenschaft, die ich sehr schätze und sehr mag, weil das nicht jeder kann.
Ja, und das ist natürlich dann auch schöner, wenn das so ein Mensch ist, der, wie du sagst, einfach ein paar Jahre raus sagt, was er meint und direkt ist und das nicht so verschachtelt irgendwie dann sagt, was er sagen will. Ne?
Absolut, genauso ist es.
Janis, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier im Podcast Sportsfreunde dabei zu sein, dass wir ein bisschen intensiv und über Union Berlin und über dich reden konnten und dass ich dich kennenlernen durfte. Und vielen, vielen Dank dafür. Ich hoffe, hat es dir Spaß gemacht.
Danke dir für die Einladung. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Danke.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.
Freunde, ich habe gute Neuigkeiten für alle, die langsam wieder Bock auf Vereinsfußball haben, und damit meine ich ausdrücklich nicht sowas wie die Club-WM. Ihr wisst ja, die dritte Liga geht bald wieder los, genauer gesagt am 1. August, und das Auftaktspiel zwischen Essen und 1860, das könnt ihr euch sogar kostenlos anschauen, und zwar bei Magenta Sport. Da laufen ja sowieso alle 380 Spiele der dritten Liga live und in bester HD-Qualität. Und es gibt auch an jedem Spieltag eine Konferenz. Und falls ihr noch kein Abo haben solltet, ist das Auftaktspiel da nach der langen Sommerpause vielleicht mal eine gute Chance, einfach mal for free reinzuschauen. Ansonsten hat Magenta Sport, by the way, auch noch einiges an Eishockey und Basketball zu bieten. Und das ab monatlich 9,95 im Jahresabo. Also ich würde sagen, das ist durchaus fair. Schaut doch gerne mal vorbei. Der Link ist in den Shownotes.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.